Herr Kardinal, der Papst will eine Debatte, er will Sie in zwei Synoden hineinführen zu Ehe und Familie. Wie sehen Sie die Rolle der Glaubenskongregation in dieser anstehenden Debatte?
Die Glaubenskongregation vertritt in diesem Punkt, aber natürlich in allen Fragen der katholischen Lehre, eben die Glaubenswahrheit, so wie sie eben auch vom Papst selber vertreten wird. Vom Papst jetzt nicht nur als einzelne Person, als im Gläubigen, sondern der Papst in seiner Funktion, in seiner Aufgabe als der oberste Lehrer der Christenheit, als derjenige, der verantwortlich ist für die Einheit der Kirche in der Wahrheit der Offenbarung. Es ist, glaube ich, wichtig für die öffentliche Wahrnehmung, die Engführung zu überwinden, jetzt nur auf ein Thema, als ob das die Lösung von allem wäre. Es geht wesentlich darum, die kirchliche Lehre von Ehe und Familie wieder ganz zentral ins katholische Glaubensbewusstsein hineinzuführen. Denn nur wenn wir vom Gelingen der Ehe und Familie sprechen und dafür auch uns einsetzen, können wir etwas Positives bewirken. Aber man spricht zu sehr von gescheiterten Ehen. Das Ziel der Ehe ist ja, dass sie gelingt.
Ich komme gerade aus Deutschland. Ich war jetzt 4 Tage in Deutschland unterwegs. In der öffentlichen Meinung werden Sie ja häufig wahrgenommen oder dargestellt als der Bremser oder der Neinsager, wenn es um die Initiativen des Papstes geht. Trifft Sie das persönlich?
Natürlich ist das jetzt eine Propaganda, die ganz gezielt gemacht wird, um hier einen Gegensatz zu konstruieren, was der Präfekt der Glaubenskongregation, der Kongregation insgesamt, bin eigentlich nur der Primus in der Pares, zu tun hat. Das ist ganz klar eben auch durch die Statuten festgelegt und dieser Aufgabe entsprechen wir auch. Allerdings gehört auch dazu, dass wir dafür Sorge tragen, dass der Papst nicht vereinnahmt wird für bestimmte Ziele, die dem katholischen Glauben nicht entsprechen würden. Es ist ja gerade interessant, dass jetzt zur Zeit sich so viele Gruppierungen auf den Papst berufen, die ja vorher das Papsttum ja fast abgelehnt haben. Insofern geht es darum, bei uns jedenfalls, dass wir dem Papst und der Kirche dienen und nicht uns des Papstes bedienen für bestimmte Ziele, die dem Glaubensbekenntnis widersprechen.
Die von mir eben angesprochene Debatte, die der Papst ja angestoßen hat, daran beteiligen Sie sich ja auch. Es gibt Kreise, vor allen Dingen in italienischen Medien, in Il Foglio, eine Zeitung, fährt ja geradezu, sagen wir es mal, eine Kampagne gegen Kardinal Caspar, so seit einigen Tagen. Was ist Ihre Beteiligung an der Debatte? Was fördern Sie an dieser anstehenden Debatte, die ja weit über die Kongregationen, über den Vatikan hinausgeht?
Ich bin daran nicht beteiligt als Privattheologe, sondern eben in dieser Funktion. Die Glaubenskongregation ist ja die einzige der römischen Kongregationen, die eben am Lehramt des Papstes unmittelbar Anteil hat. Die Gräte oder die Dokumente der Glaubenskongregation, was die Lehre betrifft, haben den ganz hohen Stellenwert, gehören eben zum päpstlichen Lehramt hinzu. Während andere, die sich hier melden, auch wenn sie im Kardinalsrang sind, einfach nur für sich selber persönlich sprechen und nicht eine offizielle Aussage treffen können. Dieses Referat von Kardinal Caspar war in den ersten 4 Teilen sozusagen die klassische Wiedergabe der kirchlichen Lehre, während im 5. hypothetischen Teil er eine Position vertreten hat, von der ich nicht sehe, wie sie eigentlich mit den ersten 4 Teilen übereinstimmt und wie die dort vorgeschlagene Praxis in Verbindung gebracht werden kann zu dem klaren Wort Jesu, dass er ja die Grundlage ist für die kirchliche Lehre. Wir können nicht die Heilsordnung, so wie Christus sie gegeben hat, auch im Zusammenhang zu dem Bußsakrament, der Eucharistie und auch dem Ehesakrament in diesem Falle, diese sakramentale Heilsordnung können wir nicht ändern, aber wir gehen ja davon aus, dass auch dann Gott im Gericht über den Menschen eben mit seiner Barmherzigkeit noch andere Gesichtspunkte einbringen kann. Aber die haben wir nicht zu verwalten oder zu fordern oder sozusagen in Rechnung zu stellen, sondern die Kirche muss sich an die vorgegebene Heilsordnung halten und sie kann die Substanz der Sakramente nicht verändern. Wenn sie sie verändern würde, würde das eine Verfälschung bedeuten, eine Überziehung der kirchlichen Kompetenz. Jesus hat gesagt, bei der Eucharistie tut dies zu meinem Gedächtnis, und wir können aus der Eucharistie nicht irgendwie ein beliebiges Gemeindemahl machen oder das zu einer Agape verändern. Oder auch das Ehesakrament ist eben eine Tatsache, nicht nur eine blind menschliche Verbindung, sondern Gott schafft hier die Verbindung und das Eheband ist das Wesen dieses Sakramentes. Und solange es eben eine sakramentale Ehe gibt, kann zu Lebzeiten des Lebenden, zu Lebzeiten des Partners keine andere Ehe eingegangen oder auch von der Kirche so als Quasi-Ehe anerkannt werden.
Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Es sind ja nicht nur Kardinäle, die sich beteiligen, sondern es gibt ja auch einen Fragebogen, der hat ja sehr viel Erwartungshaltung generiert. Ist mal positiv gefragt, was kann das denn, so eine internationale Einbindung oder Anregung der Debatte, was kann das denn Positives beitragen?
Ja, positiv kann das, glaube ich, sehr viel beitragen, dass die Katholiken sich wieder mit ihrem eigenen Glauben beschäftigen und nicht einfach punktuell das dieses oder andere rausnehmen aus der Liturgie, aus der Lehre der Kirche, was jetzt gerade irgendwie dem eigenen Gusto entspricht. Wir müssen den Zusammenhang sehen von Verkündigung und Seelsorge, der Lehre der Kirche, aber auch der Diakonie. Kann ich mich nicht auswählen, sagen, ich bin etwas sozial engagiert, also mache ich bei der Kirche, bei den karitativen Werken mit, aber die Anbetung Gottes oder die Feier der Sakramente, das interessiert mich nicht so persönlich. Das ist, glaube ich, nicht so ein Auswahlkriterium, dass man das eine oder andere sich herausholen kann. Aber der Fragebogen als solcher ist ja kein Dogma, der ist eben so viel wert und bedeutet so viel, wie eben auch die Qualität der Fragen und der Zusammenhänge gegeben ist oder auch nicht gegeben ist. Der Kardinal Baldisseri als Generalsekretär der Synode hat sich ja meines Wissens auch öffentlich nicht nur bedauert, sondern auch durchaus gerügt, dass die deutschsprachigen Bischofskonferenzen diese Antworten veröffentlicht haben. Dahinter steht ja ganz deutlich, dass sie mit Händen zu greifen, der Versuch jetzt sozusagen über die öffentliche Meinung Druck auszuüben. Ich glaube, das ist nicht der richtige und gerade Weg.
Sie sind ein Mann der klaren Worte, das haben wir eben gehört, aber ich denke, das geht auch in Ihre Geschichte weit zurück. Ist das jetzt auch die Rolle der Glaubenskongregation, so zu sprechen, oder ist das eher Gerd Ludwig Müller, der da spricht?
Glaubenskongregation hat einen klaren Auftrag, den katholischen Glauben zu fördern, aber auch zu schützen. Aber das ist kein anderer Auftrag, als der Papst selbst empfangen hat von Jesus Christus. Und hier dürfen wir, glaube ich, nicht schweigen, die Bequemlichkeit zurücklehnen, einfach mit der öffentlichen Meinung zu kokettieren. Es ist sehr schön, wenn man dann den Wind dann im Rücken hat und dann vielleicht groß aufgeblasen wird. Aber glaub, dieser Versuchung muss jeder Bischof und jeder Priester widerstehen. Glaube ist zu verkünden, ob es gelegen ist oder ungelegen. Timotheus, der gleichsam der Schüler des Paulus ist und sofern auch das Lehramt des Papstes und der Bischöfe sozusagen symbolisiert, wird er eben von Paulus selber, sozusagen von der apostolischen Herkunft der Kirche her, gemahnt, die gesunde Lehre vorzutragen, ob man sie hören will oder nicht.
Eine Frage, die ein bisschen ein anderes Thema betrifft, möchte ich noch stellen. Und zwar ist die Glaubenskongregation ja auch zuständig unter anderem für die Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Im Selbstverständnis und im Arbeitsaufwand, was für eine Rolle spielt das hier im Haus bei Ihnen?
Aber wir sind, glaube ich, nicht zuständig für die Gesamtaufarbeitung, was die pastorale Betreuung der Opfer angeht, sondern hier geht es um ein kanonistisches Verfahren, auch nicht ein bürgerliches Rechtsverfahren, wie das auf jeden Staatsbürger zutrifft, ob er Priester ist oder nicht, sondern es geht hier letztlich um die Frage, im Falle, dass ein Kleriker, Priester oder Diakon oder Bischof sich eines solch schweren Verbrechens schuldig gemacht hat, wie weit er noch im pastoralen Dienst verwendbar ist. Deshalb müssen wir auch in schweren Fällen eben auch eine schwere Strafe aussprechen, der Gerechtigkeit willen. Das war ja auch die Leitlinie schon von Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Und das muss auch so bleiben. Wer sich in schwerster Weise an Leib und Leben eines Jugendlichen schuldig gemacht hat, der kann nicht mehr im priesterlichen Dienst weiter wirken. Es ist auch ein Zeichen für die Opfer, dass die Kirche sich von dem schlimmen Treiben eines ihrer Diener klar und unmissverständlich und ohne jede Zweideutigkeit distanziert. Das schulden wir einfach auch der Gerechtigkeit den Opfern gegenüber. Wir sind also nicht dafür da, jetzt die Straftäter irgendwie zu schützen, denen jetzt Barmherzigkeit zuzusprechen, wieder alles recht, sondern hier geht es zuerst um die Gerechtigkeit für die Opfer. Natürlich muss der Tatbestand geklärt sein und das ist leider nicht immer so leicht zu eruieren, weil in diesen Fällen oft Aussage gegen Aussage steht. Aber wir haben da schon gewisse Kriterien auch erarbeitet und aus der Erfahrung gewonnen, wie man die Glaubwürdigkeit des angeblichen Täters oder auch des möglichen Opfers beurteilt. Allerdings wird es immer schwieriger dann, je weiter das zurückliegt. Wenn jetzt irgendwie heute eine Straftat gemeldet wird von vor 60 Jahren, ist es einfach mit menschlichen Mitteln nicht mehr möglich, genau den Tathergang, den Tatbestand zu klären. Und da müssen wir einfach um Verständnis bitten, dass das zur Klärung über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Und letztlich ist ja auch wie bei bürgerlichen Strafprozessen letztlich nur die göttliche Gerechtigkeit diejenige, die wirklich am Ende Recht schaffen kann.
Herr Kardinal, ganz herzlichen Dank.